Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Politik auf den Punkt gebracht. Wir sind nämlich heute nicht in unserem schönen Studio, deswegen klingt das heute auch etwas anders, sondern wir sind in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, unterwegs. Wir machen im Moment eine Studienreise. Und bevor wir euch unseren heutigen Gast genauer vorstellen, Michael, du sitzt heute mal neben mir, nicht mir gegenüber. Verrat uns doch mal, was wir genau hier in Serbien machen, warum wir eine Studienreise in den Westbalkan unternommen haben oder gerade unternehmen.
Ja, also Serbien ist ein sehr, sehr spannendes Land, also zwischen Europa, Russland, anderen Mächten, das im Umbruch ist, das sich in den letzten Jahren extrem entwickelt hat. Es gab jetzt Parlamentswahlen, also wirklich eine spannende Gemengelage. Und da haben wir gesagt, wir schauen uns mal Serbien an, haben 15 junge Menschen aus dem Saarland mitgenommen und heute sind wir in Belgrad.
Genau, und wir durften gestern auch schon ein bisschen was von der Stadt sehen. Wir haben eine kleine Stadtrundfahrt gemacht und ein Bild, das mir dabei hängen geblieben ist, ist das immer noch zerstörte Gebäude. Ich glaube, es war damals das Gebäude des militärischen Stabs von Milosevic und das Gebäude wurde von NATO-Truppen bombardiert und ist immer noch so zerstört, wie es damals eben von der Bombe getroffen wurde. Und jetzt würde mich mal interessieren von unserem Gast, der uns heute gegenüber sitzt, Norbert Beckmann-Dirkes von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Leiter des Auslandsbüros hier in Belgrad. Schön, dass wir hier sein dürfen bei Ihnen in Ihrem schönen Büro. Mich würde gerne zuerst mal interessieren, was hat sich denn seit diesen Angriffen der NATO bis heute, was hat sich getan in Serbien? Wie hat sich dieses Land entwickelt? Das ist ja damals, Milosevic hat es noch als Jugoslawien bezeichnet. Heute ist es Serbien. Was hat sich getan in dieser Zeit?
Erstmal ein ganz herzliches Dobrodošli. Herzlich willkommen in Serbien, herzlich willkommen in Belgrad. Ich habe mich sehr gefreut, als die Anfrage kam, wir wollen nach Serbien, wir wollen uns Belgrad angucken. Wir haben sofort Novi Sad mit dazu genommen, dass er in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas ist. Genau. Und 15 junge Leute hier zu haben, die mit offenem Blick durch ein europäisches Land gehen, was mitten in Europa und nicht am Rand von Europa liegt, Das ist schon ein besonderes Vergnügen, das zu sehen. Also nochmal herzlich willkommen in Serbien.
Vielen Dank.
Die Geschichte mal ganz kurz eben von den Jugoslawienkriegen 1999 bis heute nachzuzeichnen, ist natürlich eine große Herausforderung. Ich versuche mich der zu stellen. Serbien ist heute ein ganz anderes Land, als es unter Milosevic war. Milosevic war am Ende seiner Zeit und auch zu Beginn ein Diktator. Er kam ganz aus der kommunistischen Tradition und hat das Land auch so entsprechend geführt und hat zum Schluss für sich als Legitimation in Anführungszeichen eben einen schweren serbischen Nationalismus gesehen, der auch sagte, alles das, was Jugoslawien war, das muss auch wieder serbisch werden. Und daher kommt halt der Konflikt mit dem Kosovo, ein brutaler, ein mörderischer Konflikt mit dem Kosovo, wo dann die NATO, Teile der NATO, muss man sagen, und auch eben Teile der Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen gesagt haben, hier bedarf es eines Eingreifens, um einen größeren Völkermord zu verhindern. Die Raketenangriffe, die durch NATO-Staaten erfolgt sind, sind alle angekündigt worden. Ich weiß nicht, ob der Stadtführer das auch berichtet hat. Und zwar mit Uhrzeit und Ziel. Sodass also die Chance bestand, die entsprechenden Ziele, die entsprechenden Räumlichkeiten auch zu evakuieren. Das ist nicht in jedem Fall erfolgt. Daher gibt es auch viele Opfer hier zu beklagen. Warum stehen die Trümmer immer noch? Oder warum stehen sie dort, wo sie stehen? Auch das ist durchaus eine Erinnerung an eine Zeit, in der eben das Serbien von heute oder der westliche Balkan von heute so noch gar nicht existierte und so auch noch nicht vorauszusehen war. Diese Narben erinnern dran, jetzt je nach Lesart, an die Idee von Freiheit und die Idee von Selbstbestimmung, was ja die Werte der NATO sind und die hier ja sehr bewusst eingegriffen hat. Oder auf der anderen Seite eben an einen Angriff auf ein souveränes Jugoslawien, was es in der Form ja gar nicht mehr gab. Es ist gar nicht schlecht, denke ich, dass es mitten in der Stadt sichtbar ist. Und es sind ja nicht die einzigen Zeichen, die dort noch sichtbar sind. Unter anderem auch in Novi Sad und anderswo. Es ist gar nicht schlecht, dass diese Zeichen da sind, weil man sich einer Geschichte, einer Verantwortung, einer europäischen Entwicklung bewusst wird. Wenn wir sagen, die Europäische Union ist nach 1945 als Ergebnis die längste Friedensphase in Europa, dann ist das nicht falsch, mit eben dieser Ausnahme, Jugoslawienkrieg und der Ausnahme jetzt des Ukraine-Krieges, der natürlich auch mitten in Europa tobt und der uns wirklich vor die Frage stellt, wie verteidigen wir unsere demokratischen Werte, Toleranz, Freiheit, Demokratie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und Was hat sich denn politisch getan? Also was für ein Serbien finden wir denn heute vor? Also was haben wir hier für ein System, das ja dann auch in die EU möchte? Wie sieht es politisch in Serbien aus?
Serbien ist einer der Nachfolgestaaten des sozialistischen Jugoslawiens. Und insofern können wir es eben auch einordnen, wie die anderen Staaten auch in einen Transformationsstaat. Mit all den Bauchschmerzen und Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es gibt. Dort, wo Demokratie nicht geübt werden konnte in sozialistischen Diktaturen, können wir auch nicht erwarten, dass wir überall Demokratinnen und Demokraten haben, die heute das aufbauen. Wir haben eine aktive Zivilgesellschaft, wir haben aktive Parteien, doch wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Demokratie eigentlich ist. Ich sehe, dass der Weg dahin beschritten ist. Ich sehe aber auch die Schwierigkeiten, dass man eben Demokratie auch als Lebensform haben muss. Das heißt, die Akzeptanz, wenn ich mal eine Wahl verliere, so schwer das fällt, muss eben auch da sein. Und dass dann, wie Adenauer gesagt hat, wenn alles verloren scheint, die Arbeit erst richtig losgeht, also man für seine Einstellungen, für seine Werte, sie überdenkt und dann neu kämpft, neu eintritt, das ist ein Prozess, der gelernt werden muss. Dass der politische Mitbewerber nicht automatisch ein Feind ist, sondern dass meine Argumente und meine Überzeugung die bessere sein müssen, das ist ein Prozess von politischer Kultur, der eben noch zu lernen ist. Und da bin ich sehr froh eben, dass auch Leute aus dem Saarland da sind, aus gefestigten Demokratien. Ja, aber sagen, ja, es ist doch ganz normal, es ist doch unsere Herausforderung, das ist doch unsere Vorstellung von Freiheit, wie das geht, eben auch einen guten Ideenwettbewerb zu haben. Das ist schön, dass ihr da auch in den Austausch tretet.
Jetzt gibt es ja in Deutschland ein Serbienbild. Also ich hatte natürlich auch ein Serbienbild. Also man kennt vielleicht den einen oder anderen Fußballspieler oder Sportler. Man hat die Jugoslawienkriege noch in Erinnerung. Aber so das Serbienbild ist ja eigentlich nicht sehr positiv besetzt in Deutschland. Deshalb machen wir ja auch diese Fahrt, um uns mal vor Ort ein Bild zu machen. Und ich muss sagen, es ist doch jetzt eher sehr, sehr positiv, weil die Menschen sehr aufgeschlossen sind. Also es macht wirklich Spaß, mit den Menschen in Kontakt zu treten.
Absolut.
Und man hat ja auch so das Bild von einem relativ rückständigen Serbien. Wie wir jetzt hier hingeflogen sind, habe ich eigentlich nur Baustellen gesehen. Also wie hat sich in Serbien in den letzten Jahren wirtschaftlich entwickelt? Vielleicht können Sie uns dazu was verraten.
Serbien ist ein Land mit einer unglaublichen Dynamik. Die Wirtschaftsentwicklung in den letzten Jahren, vielleicht eine Zahl dazu. Vor 5 Jahren lag das durchschnittliche Einkommen in Serbien bei 430 bis 450 Euro. Heute liegt es bei 535 bis 550 Euro. Das ist volkswirtschaftlich gesehen ein unglaublicher Sprung. Zweiter Punkt, der wichtigste Handelspartner für Serbien ist die Europäische Union. Länder der Europäischen Union, die Investitionen kommen aus der Europäischen Union. Eine zweite Zahl dazu. Vor 7 Jahren gab es aus deutschen Investitionen 12.000 Arbeitsplätze in Serbien. Heute sind es 73.000. 400 Firmen haben in Serbien investiert. Und es ist nicht länger nur die verlängerte Werkbank, wie man vermuten könnte, sondern inzwischen Entwicklung und Produktion. Es gibt Firmen, die ihre Entwicklungsabteilung nach Serbien verlegt haben. Und das sind alles Zeichen, dass hier auch eine wirklich gute Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung stattfindet, mit den Problemen, die dazukommen. Serbien hat halt eben einen hohen Bevölkerungsverlust. Und natürlich fehlen inzwischen auch die Fachkräfte in Serbien. Sie sind auch ausgewandert und so schnell wird, obwohl das duale Ausbildungssystem implementiert worden ist und beginnt zu arbeiten, noch nicht wieder aufgefüllt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Löhne natürlich geringer sind, aber für die Hochqualifizierten wird so viel Geld verdient, dass es partiell keine Massenbewegung Menschen gibt, die zurückkommen nach Serbien. Mhm. So, die ganzen Infrastrukturmaßnahmen. Wir sind in diesem Jahr in dem Programm der Europäischen Union zur Konnektivität, also dass die Staaten Europas sich miteinander verbinden. Serbien hat immens viel investiert in Autobahnen, beginnt jetzt in Eisenbahnen zu investieren, dass die Waren und die Menschen zusammenkommen. Alles Prozesse, die ihre Zeit brauchen. Aber was ich in den Jahren, die ich hier bin, es sind jetzt 7, erlebt habe, ist eine unglaubliche Entwicklung, gerade was die Infrastruktur angeht.
Sie haben es gerade schon angesprochen, also es gibt sehr viele junge Menschen insbesondere, die gehen, es gibt einen Fachkräftemangel. Jetzt haben wir in jedem Land bestimmte Nachbarländer, die dann in das Land kommen als, sag ich jetzt mal, billige Arbeitskräfte. Früher waren es die Polen, die Rumänen, die als Hilfsarbeiter auf den Feldern arbeiten. Hat Serbien denn auch entsprechend Nachbarländer, die dann als, in Anführungszeichen, die billigen Arbeitskräfte dann hierher kommen?
Nachbarschaft kann man sehr weit fassen. Und nach Serbien kommen derzeit viele Menschen aus Indien und auch aus Nepal.
Okay.
Interessanterweise, das ist jetzt nicht die direkte Nachbarschaft,
sondern nee,
zu Fuß läuft Pakistan, auch ganz interessant, wo derzeit Arbeitskräfte herkommen. Aber dann waren es auch eben Menschen aus der Ukraine, auch aus der Moldau, gut, das sind kleine Länder, die daherkommen. Und es gibt natürlich auch einen regen Grenzverkehr. was das angeht, also von Montenegro nach Serbien oder von Bosnien nach Serbien, das ist auch alles kein Problem. Viele haben doppeltem Wohnsitz. Man kennt sich ja, man spricht doch die gleiche Sprache, was ein unglaublicher Vorteil ist.
Jetzt sind wir geografisch schon in Indien gewesen. Vielleicht arbeiten wir uns mal so Stück für Stück ein bisschen von Serbien weiter weg und fangen mal mit den unmittelbaren Nachbarn an. Wie ist denn das Verhältnis Serbiens zu den direkten Nachbarländern, zu den ehemaligen Ländern Jugoslawiens? Und ja, wie ist das heute?
Ja, machen wir die Tour de raison. Fangen wir an mit Bulgarien, EU-Mitglied. Und die politischen Verhältnisse zu Bulgarien, auch inzwischen die Verbindungen, sind gut. Die Autobahn in Serbien geht bis zur Grenze. In Bulgarien muss man dann ein bisschen fahren, da kriegt man auch wieder eine Autobahn. Aber das Grenzregime und so weiter funktioniert gut. Da sieht man auch wirtschaftliche Entwicklungen, die entlang eben dieser Infrastrukturmaßnahmen fließen. Zu Rumänien, das ist interessant, das ist die längste Grenze, die Serbien hat. Das ist vor allem die Donau. Rumänien hat das Kosovo nicht anerkannt, auch das ist interessant.
Okay.
Und da ist, glaube ich, also die Verhältnisse sind normal, da gibt es keine Animositäten. Ich denke, sie könnten intensiver sein. Dort könnte man noch mehr austauschen. Und Rumänien hat auch einmal mehr Angebot zu sagen, Mensch, euren Beitritt zur Europäischen Union, da stehen wir gerne bereit, da was zu tun. Da ist, glaube ich, im Moment ein bisschen Bewegung drin, dass man dieses Angebot auch annimmt, dass man da was umsetzt und etwas tut. Wir planen zum Beispiel im Rahmen dieser Konnektivitätsgeschichte in diesem Jahr eine Studie zu den Wasserwegen, den Möglichkeiten eben halt auch der Wasserwirtschaft. Da spielt natürlich auch die Donau zwischen Serbien und Rumänien eine Rolle. Verhältnisse zu Ungarn sind heute ausgesprochen gut. Das kann man nur deutlich unterstreichen. Das war nicht immer so. Der Norden Serbiens, die Vojvodina, war immer auch Teil in der Geschichte wechselnd von Ungarn. Die größte Minderheit dort sind die Ungarn. Ja, es wird auch Ungarisch gesprochen. Auch die Schilder gibt es zum Teil in Ungarisch und so weiter, wie sich das gehört in einem multiethnischen Staat. Und die Beziehungen haben sich zwischen den Regierungen in den letzten Jahren von Ungarn und von Serbien wirklich ausgesprochen vertrauensvoll entwickelt, sodass das eine sehr fruchtbare und dynamische Zusammenarbeit ist, was man jetzt auch an der Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad merkt, wo also intensiv zusammengearbeitet wird und auch in anderen Infrastrukturprojekten. Kroatien, ehemaliges Jugoslawien, die beiden großen Konkurrenten, Serbien, Kroatien, im Grunde verträgt man sich auf der täglichen Basis. Aber wenn es dann zu den Jahrestagen kommt, dann wird es immer diplomatisch etwas feinfühlig. Die Menschen können miteinander reden, überhaupt kein Problem. Aber politisch nutzt natürlich jeder seine Geschichte, um sich auch in ein historisch aus der jeweiligen Perspektive richtiges Licht zu setzen. Das birgt eine Menge Konfliktpotenzial, das meiner Ansicht nach überwunden werden könnte. Es gibt eine Menge Ansätze, die aber immer wieder durch kleine Nickeligkeiten, würden wir in Westfalen sagen, zunichte gemacht werden. Grundsätzlich sagt Kroatien, wir helfen euch in die Europäische Union. Grundsätzlich sagt Serbien, es finden wir eine gute Idee. Und dann kommt der Alltag und dann wird es wieder problematisch. Ich glaube, dass da genügend Möglichkeiten sind, das auszutauschen. Auch hier spielt zum Beispiel europäische Parteienfamilie durchaus eine Rolle, dass man sich nicht nur offiziell trifft, sondern auch mal inoffiziell innerhalb der EVP oder wo auch immer, möglicherweise auch in den anderen Parteien, um miteinander zu reden. Wie gesagt, persönlich gibt es da wenig Schwierigkeiten. Bosnien-Herzegowina, das Problem der Nationalität von Bosnien-Herzegowina ist nicht ganz einfach. Und der Republik Srpska immer wieder ein Punkt, wo gezündelt wird aus der Republik Srpska, wo man sagt, wir wollen selbstständig sein, wir wollen dieses Bosnien-Herzegowina nicht und so weiter und so weiter. Die Aussage aus Serbien ist klar, also eine territoriale Erweiterung gibt es nicht. Wir akzeptieren das Dayton-Abkommen, so wie es ist. Und trotzdem gibt es natürlich einen Austausch, Serben zu Serben. Das wird man nun mal eben auch nicht unterbinden können und auch nicht unterbinden wollen. Warum sollte man das auch tun? Aber trotzdem ist es ein Konfliktherd, die man auch wirklich unter Beobachtung halten sollte. Ich bin froh, dass wir mit Christian Schmidt einen hohen Repräsentanten dort haben, der das sehr genau im Blick hat und genau sieht, wo die Konflikte laufen und dort auch den Finger immer genau dahin legt, wo man darauf achten muss. Und das Thema auch in der Europäischen Union, in Berlin, in Paris und so weiter thematisiert. Montenegro, lange Jahre gut. Die Serben leiden noch immer ein bisschen darunter, dass Montenegro selbstständig geworden ist und auch mal die Küste fehlt. Eine sehr schöne Küste, das kann ich dazu sagen. Auch ein sehr schönes Bergland. Montenegro ist also von der Naturausstattung her paradiesisch. Die Auseinandersetzung hier, gerade im letzten Jahr, nach dem Regierungswechsel in Montenegro, der demokratisch war, ganz problematisch, weil auf einmal nicht mehr klar war, wer gehört eigentlich wohin. Wie soll man zusammenarbeiten? Was ist eigentlich die Identität? Und hier spielt die Identitätsfrage eine ganz große Rolle. Das hat sich dann im Laufe des Jahres wieder normalisiert. Aber man muss immer noch schauen, ob da nicht möglicherweise Animositäten bleiben oder sich weiterentwickeln, die zu einem Konflikt werden könnten, der absolut nicht sein muss. Kosovo ist Kosovo. Aus serbischer Sicht gehört Kosovo zu Serbien. Die Verfassung sagt, Kosovo e Metohija ist ein Teil von Serbien. Und aus internationaler Sicht, nicht alle Länder, wie ich gerade sagte, Rumänien, Spanien, haben das Kosovo anerkannt. Ist es ein wichtiger Prüfpunkt für den EU-Beitritt Serbiens? Denn nur bei geklärten Grenzverläufen, und die Forderung lautet, dass es eben eine Lösung geben muss. Es wird nicht gesagt Anerkennung oder so, eine Lösung, dass es klar ist, was ist mit dem Kosovo, welchen Status hat es. Und das ist eben wirklich ein Konfliktpotenzial, wo aus sehr unterschiedlichen politischen Positionen zusammengekommen wird. Und last but not least haben wir dann auch Nordmazedonien, wo die Verhältnisse ordentlich und gut sind. Möglicherweise gibt es hier und da ein paar Nickeligkeiten zwischen der serbisch-orthodoxen und der nicht von der serbisch-orthodoxen Kirche anerkannten mazedonisch-orthodoxen Kirche. Aber das spielt auf der großen politischen Bühne keine Rolle.
Jetzt gibt es ja noch einen großen Partner von Serbien, ein großes Land, Russland. Wie sieht denn das Verhältnis Serbiens zu Russland aus aktuell?
Es gibt mehrere große Partner von Serbien. Ganz am Anfang steht die Europäische Union. Die Europäische Union ist der größte.
Zu der kommen wir noch.
Aber es gibt natürlich auch Russland als Partner. Es gibt eine enge Verbindung, die zunächst mal über die Emotion läuft, über die Herzen. Es sind gemeinsame historische Wurzeln. Es ist eine gemeinsame, also nicht eine gemeinsame Geschichte, aber eine gemeinsame Geschichte im Slawentum. Es ist eine Kirche, die eng zusammen ist, die russisch-orthodoxe Kirche, die serbisch-orthodoxe Kirche. Ja, ein großes gemeinsames Erbe. Leo Tolstoi, Anna Karenina, da gibt es in den letzten Kapiteln, wird sehr viel über Montenegro, Serbien, Russland gesprochen, wie das zusammenhört. Und das spielt ja eben in Russland. Also da hat man auch Wurzeln, die weit zurückgehen. Aber auch in der Neuzeit kann man einfach gucken, als die große Flutwelle vor etlichen Jahren in Serbien große Zerstörungen angerichtet hat, haben auch die Russen sehr schnell geholfen. Allerdings, es war auch sehr viel fürs Fernsehen. Ja, dass man sehr viel Zelte hatte, Hilfe und so weiter und jemand, der dann da stand, das Ganze überreicht hat. Die größere Hilfe hat anschließend die Europäische Union geliefert. Was aber richtig ist, und das muss man, glaube ich, im Hintergrund verstehen, dass während der Kriege oder während des Kriegs, als auch die Europäische Union Ex-Jugoslawien boykottiert hat mit Waren, mit Lieferungen und so weiter, Russland Nahrungsmittel geliefert hat. Also diesen Boykott unterlaufen hat, der ja auch nicht von Russland unterstützt worden ist. Und sowas behält man schon in Erinnerung. Und auch die Rückversicherung innerhalb des UN-Sicherheitsrates, Russland was Veto macht, in Fragen Kosovo, ist ja nicht ganz uninteressant. Und dann gibt es ganz praktische Dinge in der Vorvorgängerregierung, das war nicht die Regierung dieser jetzt regierenden SNS, wurden die serbischen Erdölvorräte, die sind nicht ganz so gewaltig, und die Erdgasvorräte, auch nicht gewaltig, aber immerhin vorhanden, für den Spottpreis an Gazprom verkauft. Und da hängt man jetzt eben auch 100% von ab. Und auch das muss berücksichtigt werden. Und auch hier friert niemand gern im Zweifelsfalle. Und da muss ein kleines Land, aus unserer, also 7 Millionen Einwohner auf dem Balkan, auch wenn es das größte Balkanland ist, schon auch Rücksicht drauf nehmen, denn die Winter können hier durchaus kalt werden. Und natürlich hat Russland auch ein großes Interesse, Einflusssphären hier zu sichern. Selbstverständlich. Und wo geht es einfacher als mit befreundeten Staaten auf dem westlichen Balkan? Gleichzeitig versucht aber Serbien eben eine Politik des Ausgleichs, andere würden sagen eine Schaukelpolitik, zwischen Russland und den westlichen Staaten. Das macht sich immer manifest an den NATO-Übungen oder an Militärübungen, die sowohl mit russischen Verbänden als auch mit NATO-Verbänden stattfinden. Und in der Zahl, das ist hochinteressant, in der Anzahl sind die NATO-Übungen immer wesentlich größer, verschiedene Aktionen, als die Anzahl der mit Russland. Die sind aber medial besser wahrnehmbar, weil da einfach mehr Primporium drum gemacht wird. Das ist ein großer Punkt. Und wenn Putin hier aufläuft oder Lavrov, dann ist das schon eine Riesenschau, keine Frage. Also ich glaube nicht, dass wir in Deutschland so viele Leute zusammenkriegen würden, wenn der Putin durch Berlin läuft.
Sehr, sehr spannend. Also interessantes Verhältnis, das Serbien dann auch zu Russland hat. Jetzt kommen wir aber natürlich zu dem anderen großen Partner, zur EU. Serbien ist EU-Beitrittskandidat schon seit einigen Jahren. Wie weit sind Sie denn auf dem Weg?
Einige von den Kapiteln sind halt eröffnet, geschlossen, viel zu wenige. Also der Weg ist mühsam. Es gibt das klare Bekenntnis der regierenden SNS, die auch damals sich aus der radikalen Partei ja gelöst hat, um ihn mit dem Programm Wir wollen Mitglied der Europäischen Union werden. Das ist auch das politische Ziel. Da sollten wir sie auch wirklich ernst nehmen. Also auch wir sollten sie ernst nehmen damit. Aber es gibt so eine Menge Hürden dabei und eine Menge Dinge, wo man sagt, das muss doch irgendwie anders gehen. Rechtsstaatlichkeit ist inzwischen Chefsache und das ist gut und richtig so. Und die ersten Ergebnisse kann man sehen. Für viele viel zu langsam, das ist nachvollziehbar. Wenn zum Beispiel jetzt diese letzte Verfassungsänderung daran geht, die rechtsstaatlichen Strukturen in Serbien zu verändern. Das ist ein langer Prozess. Und dummerweise geht der Enthusiasmus für eine Europäische Union, die auch sehr klar darauf besteht, dass es da Prinzipien gibt, dass es da klare Vorstellungen, die auch klar benannt werden im Übrigen, dass das nicht beliebt ist und dass das die Europäische Union jetzt auch nicht unbedingt so furchtbar populär macht. Immer um die 50%, im Moment wieder leicht abnimmt. Aber die Ziele zum Beispiel von jungen Leuten, Ausbildung, Studium, Arbeitsplätze, das ist vor allem auch EU. Okay, auch Skandinavien, aber vor allem eben aber auch EU-Länder. Man geht nicht zum Studium nach Russland. Man fährt eben nach Paris, in die USA, nach London, das ist auch nicht mehr EU, aber nach Deutschland. Ja? Und das ist der Punkt, den man in der Realität sehen muss. Und die Investitionen, die wirtschaftlichen Anbindungen, die Teilhabe an europäischen Programmen in Serbien, das funktioniert im Rahmen der Nachbarschaftspolitik ganz gut. Das findet alles statt und da ist die EU auch sehr aktiv. Was ich mir wünschen würde, wäre eine noch größere Sichtbarkeit der EU. Wir sind da sehr vornehm und zurückhaltend in beiden Teilen. Also und von beiden Seiten. Das ist auch klar gesagt wird in Serbien, ja klar, wir sind hier EU-Partner und dann ziehen wir nochmal eine Flagge hoch. Die gibt es, die kann man auch sehen, aber ich finde, man könnte noch viel mehr sehen.
Ja, jetzt waren ja auch Parlamentswahlen in Serbien. Am Sonntag, wenn wir ja angekommen sind, haben die Wahllokale morgens geöffnet, abends geschlossen. Und es gibt ja einen interessanten Präsidenten. Also mir ist so ein bisschen in Erinnerung geblieben, ein Wahlkampfspot. Und zwar, der kam aus dem Kühlschrank raus. Können Sie uns vielleicht was zum Präsidenten Vučić sagen?
Aleksandar Vučić hat die SNS mitgegründet. Und wenn man dann in einigen deutschen Medien nachliest, wird er ja ständig als der Pressesprecher von Milosevic oder der Propagandaminister Milosevic bezeichnet, was er in der Zeit auch war. Die Gründung der SNS mit dem klaren Ziel Beitritt zur Europäischen Union war ein klarer Bruch mit den Zielen der serbischen radikalen Partei, die im Übrigen bei den Wahlen jetzt nur noch 2,3% bekommen hat und die Hürde sind ja 3%, um ins Parlament einzuziehen, also ist jetzt zum zweiten Mal auch nicht im Parlament vertreten und sie war mal Regierungspartei. Also klarer Bruch Richtung Europa. Ich glaube, dass hier ein großer Lernprozess stattgefunden hat, dass eine europäische Annäherung stattgefunden, ganz bewusst gemacht. Aber die Mühen der Ebene, eben ein ganzes Land zu regieren, den Anforderungen der EU gerecht zu werden, Transformationsprozesse zu leisten, das ist schon nicht ganz einfach und das mit einer ganz anderen politischen Tradition auf dem, in den Ländern des westlichen Balkans. Was ich eben auch schon meinte. Auch Demokratie muss gelernt werden. Und da sind große Parteien natürlich hilfreich, wenn sie dann auch in Parteistrukturen da sind, wenn sie sich öffnen und so weiter. Das sind alle Schritte, die sind passiert. Und auch hier redet Europa oder reden wir mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der Europäischen Union. Wir, da meine ich jetzt innerhalb der EVP. Und das wird schon auch sehr kritisch betrachtet. Ich meine, wir kennen die Diskussion in Brüssel, wie geht man miteinander um, da redet man doch alles. Aber das sind auch alle Schritte hin zu Europa. Die wirtschaftlichen Beziehungen, die kulturellen Beziehungen sind großartig. Der Berliner Prozess war ein ganz wichtiges Instrument, angeregt und initiiert durch Angela Merkel im Kanzleramt, wo die 6 Westbalkanstaaten zusammengekommen sind, um auf Augenhöhe miteinander zu reden. Das heißt also, dass in dem regionalen Jugendkooperationszentrum RAIKO die Vertreter aus Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und Kosovo zusammensitzen und auf Augenhöhe miteinander reden. Das gleiche gilt für den Western Balkan Fund, das gleiche gilt für die Transport Community und andere Einrichtungen, die Fahrt aufgenommen und Arbeiten in verschiedenen Feldern aufgenommen haben. Und die Kooperation geht. Und das geht natürlich auch nur, wenn sie politische Rückendeckung haben. Und hier waren Aleksandar Vučić und Edi Rama auch mit Motoren, die das Ganze nach vorne vorangeschoben haben. Die Idee von One Region, One Market, also Open Balkan als wirtschaftlicher Standort, nicht als Ersatz für die Europäische Union, für den Beitritt, sondern als Vorbereitung grenzüberschreitender Verkehr ohne Kontrollen und so weiter und so weiter. Da kann man sich vieles vorstellen. Das sind die richtigen Wege und hier kann man auch einen pro-europäischen Weg hin zur EU, hin mit Europa zu sehen. Und ganz simpel, ein Blick auf die Landkarte. Wo soll denn der westliche Balkan hin? Er ist Europa und er ist nicht Randeuropa.
Herr Beckmann-Tirkes, ich hätte noch 1000 Fragen zu all den Themen, die wir jetzt ganz kurz angerissen haben und ihr, die uns zuhört, wahrscheinlich auch. Wo kann man denn mehr erfahren über Serbien und auch über Ihre Arbeit?
Tja, wie überall auf den Webseiten, im Internet oder meine Einladung, besucht Serbien. Besuch den westlichen Balkan. Ich glaube, es gibt keine bessere Erfahrung, als selber sich mit den Menschen hinzusetzen, die Gastfreundschaft, die Lebhaftigkeit, die Landschaft, die Stadt, die Lebendigkeit, die Kultur, die so reich ist, modern wie historisch, einfach selber zu sehen und sich ein eigenes Bild zu machen. Ich glaube, nichts funktioniert besser und es ist gar nicht weit weg. Es sind 1,5 Flugstunden. Das ist wirklich Nachbarschaft. Und das ist Europa. Und das macht eben auch, glaube ich, unser Selbstverständnis von Europa auf, dass es eben nicht an den Grenzen der Europäischen Union endet, sondern wir tatsächlich das, was wir an Reichtum und Schätzen haben und die auch überreich auf dem Balkan vorhanden sind, damit einbeziehen und das in unser europäisches Erbe ganz bewusst werden lassen.
Also ich kann den letzten Punkt auf jeden Fall nur unterstreichen. Wir sind jetzt seit 2 Tagen knapp hier und es ist grandios, es ist spannend, es ist absolut eine Reise wert. Würdest du auch so unterschreiben, oder
Michael? Ja, auf jeden Fall. Also schau dir das mal gerne an. Es ist auch nicht weit weg und ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Und genau. Die Ergänzung macht ihr, wenn ihr morgen in Novi Sad gewesen seid und die Europäische Kulturhauptstadt Novi Sad 2022 besichtigt habt. Und dann gibt es noch einen Nachklapp. So läuft Kultur.
Genau das machen wir. Also wenn ihr mehr auch über unsere Reise erfahren wollt, guckt einfach mal auf die sozialen Kanäle. Auf Instagram haben wir ganz, ganz viele tolle Stories und Bilder, die ihr euch ansehen könnt. Und sonst könnt ihr uns natürlich auch jederzeit fragen oder schreiben. podcast@unionstiftung.de, da findet ihr uns. Und wir möchten uns jetzt noch ganz herzlich bei unserem heutigen Gast und Gastgeber vor allen Dingen bedanken. Herr Beckmann-Dierkes, herzlichen Dank. Ihr habt es zwischendurch gehört, das Telefon klingelt, es klopft an der Tür. Es ist hier viel los und trotzdem vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und dass Sie uns mit offenen Armen hier in Belgrad empfangen haben. Dankeschön.
Danke.
Dankeschön, dass ihr hier seid.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.